Welcome to my G spot.
Hallo liebe Leute, ich bin Stefanie Giesinger und ich befinde mich wie immer in meinem G-Spot. Ja genau, der allerliebste Ort von mir auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die mich und hoffentlich euch auch interessieren. Und das sind spannende Themen wie Sex, Beziehungen, Finanzen, Freundinnenschaften, alles Mögliche. Ich freue mich vor allem, wenn wir hier Tabus brechen können. Und ich sitze nicht alleine hier und halte einen Vortrag, sondern habe unterschiedliche GästInnen da. Das sind Freundinnen, Expertinnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Es ist ein Thema, mit dem sich jede Frau irgendwann im Leben auseinandersetzen muss. Nicht immer, weil sie es will, sondern aufgrund des Drucks der Gesellschaft. Von Dates, PartnerInnen, FreundInnen, Familienmitgliedern und fremden Menschen kommt irgendwann die Frage: Willst du eigentlich mal Kinder? Oder noch schlimmer? Schon mit der Annahme, dass es gewollt und unkompliziert ist. Wann willst du Kinder? Ich kann mich noch an ein Gespräch mit meinen Grundschulfreundinnen erinnern, in dem wir in der Pause im Kreis beieinander saßen und erzählten, wie viele Kinder wir haben werden und wie sie heißen sollen. Für alle war klar, irgendwann in den 20ern ist es soweit. Die einzigen Unterschiede, die es in unseren Vorstellungen gab, waren die Anzahl der Kinder und die gewünschten Geschlechter. Als Kind habe ich mir, warum auch immer, die Zahl 27 ausgesucht. Das war für mich das auserwählte Alter, Mama zu werden. Diese Vorstellung habe ich lange mit mir mitgeschleppt, sie weiterhin in den Kinderbekommen-Gesprächen erzählt und auch mit meinem inzwischen Ex-Partner angestrebt. Als ich dann vor 2 Jahren Single wurde, hat mich das Thema eingeholt. Was jetzt? Mit wem? Jetzt doch später? Will ich das noch überhaupt? Und wollte ich das überhaupt jemals? Es wurde für mich eine Zeit lang ein ziemlich sensibles Thema. Vielleicht, weil ich mit dem Druck, den ich von allen Seiten spüre, nicht so gut umgehen konnte oder weil ich in keiner Partnerschaft war, in der dieser Schritt für mich eine Möglichkeit darstellte. Wenn ich mir vorstelle, jemand hätte damals in der Grundschule gesagt, sie will keine Mama werden, hätte ich sicher nichts damit anfangen können. Heute ist das anders. Es ist für mich irgendwie sogar befreiend und ermächtigend zu hören, wenn eine Person darüber spricht, dass sie einen Weg ohne Kinder wählt. Fast schon wie ein Symbol der Freiheit. Eine Entscheidung über den eigenen Körper und die Zukunft. Ich freue mich heute mit meiner Gästin Laura Larsson über genau dieses Thema sprechen zu können. Meine heutige Gästin ist Moderatorin, Comedienne und Podcasterin Laura Larsson. Sie ist eine Vorreiterin der Podcast-Branche und wird für ihre offene Art geliebt. In ihrem Podcast Zum Scheitern verurteilt erzählt sie unter anderem immer wieder von ihrem Mann Nils und ihrem Dackel Mara.
So.
Mit den beiden hat sie bereits das Große losgezogen. Gehören dazu zwangsläufig dann auch noch Kinder? Ist Mutterschaft der einzige Weg, ein erfülltes Leben zu führen? Was, wenn der Kinderwunsch ausbleibt? Über all diese Fragen möchte ich heute zusammen mit Laura Larsson sprechen. Willkommen.
Ich freue mich. Danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da bist. Geht es dir gut?
Ja, sehr gut.
Sehr, sehr schön.
Sehr gut. Es ist sehr schön hier, sehr flauschig und cozy.
Danke.
Es ist Leute, wenn ihr das gerade seht oder hört, es ist genauso cozy, wie es aussieht und sich anhört. So.
Danke. Das Einzige ist nur, du nimmst auf jeden Fall ein paar Souvenire mit,
aber
so ein paar
schön.
Härchen.
Schau, wenn ich nachher zu Hause bin, werde ich zu Mara sagen, zum Hund, schau mal, das ist hier von der Tante Steffi, würde ich sagen.
Ja, als, ja, genau,
wird sie,
andenken.
Wird sie toll finden.
Hattest du als Kind eine Vorstellung von so einem Happy Ending? Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, auch schon allein durch Disney und alle weiteren Märchenfiguren so,
man hat eine Vorstellung davon, wie man dann das Ende seines Lebens sieht.
Ja, bei mir dachte ich, wäre das vorbei nach der Hochzeit. Aha. Ich weiß noch, bei uns, ich komme ja aus Ostdeutschland, aus Mecklenburg-Vorpommern ursprünglich, und da feiert man, ich glaube, das kennt man nicht in jedem Bundesland, auch Jugendweihe. Das ist so ein bisschen wie, wie nennt man das denn, in, also wenn man das in der Kirche macht, Konfirmation? Ah. Konfirmation. Nur halt nicht, also halt nicht auf christliche Ebene. Und das, ich glaube, ist noch so ein Ding aus ostdeutschen Zeiten, aus der DDR. Und das macht man aber tatsächlich wirklich immer noch in Ostdeutschland. Und Jugendweihe ist so, das hast du mit 15 und dann wirst du in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen und das findet als Feier statt. Mhm. So bei uns war das in der Stadthalle. Und das ist ein großes, großes Ding gewesen. Man hat sich Vorfeld ganz, also wie beim Abiball oder so oder beim Abschluss oder Prom, also so ganz aufwendig irgendwie ein Kleid organisiert und zum Friseur und Haare und Hochstück. Na, ich hatte ungefähr die Haare, die ich heute habe, muss man dazu sagen, bei meiner Jugendweihe. Und es war ein großes Ding, weil man sich so auch zum ersten Mal als junger, erwachsener Mensch so schön gemacht hat, weißt du? Und das war für mich ein Riesen-Happening. Man durfte da auch zum ersten Mal Alkohol trinken. Keine Ahnung, was in Deutschland los ist, warum das mit 15 in Ostdeutschland okay ist. Keine, ist ein anderes Thema. Und es war aber so, wir hatten das alle und wir haben alle darauf hingefiebert und das war unser Jahr. Und dann war ich ganz traurig, dass es vorbei war. Und dann weiß ich noch, wie ich zu meiner Mutter gesagt habe, ja toll, jetzt kann ich noch einmal beim Abiball mich schön machen und dann bei der Hochzeit und dann war es das.
Oh.
Und ja, wirklich. Und ich war ganz traurig. Und dann diesen Gedanken hatte ich dann sogar beim Abiball nochmal, weil das war für mich dann so Jugendweihe 2.0. Also nochmal Kleid kaufen, schön machen, irgendwie so ein bisschen zeremoniell. Ne, das ist ja so ein bisschen Disney-Feeling auf eine Art. Und da war ich dann, als es vorbei war, so, jetzt haben wir uns monatelang einen Kopf gemacht, welche Haare, welches Kleid, Spraytan und keine Ahnung. Ich liebe sowas, ja. Und dann dachte ich, jetzt nur eine Hochzeit und dann ja eigentlich nie wieder. Und ich glaube, das war so mein Happy End.
Wirklich?
War es dann nicht. Ich bin ja mittlerweile sogar verheiratet, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das gedacht, ja.
Und dann, du dachtest so, das Leben ist danach vorbei und gar nicht mehr so krass lebenswert.
Ja, aber weil ich nämlich genau diese Vorstellung hatte, was heißt, das Leben ist vorbei, aber ich hatte diese Vorstellung von, naja gut, jetzt bin ich mit der Schule fertig, ich bin jetzt 19 Jahre alt, also spätestens mit 30, also werde ich ja wohl verheiratet sein und ja mindestens 2 Kinder haben, aber ich will ja eigentlich 3, weil wie cool wäre das denn? Also wenn halt so, also das, so ein Mädchen dabei wäre und ein großer Bruder und dann vielleicht noch ein kleiner Bruder, das wäre ja einfach nur total cool. Und ich habe so aber gedacht, für mich persönlich ist da gar nichts mehr zu holen. Ich war da aber auch nicht karrieretechnisch nicht so, dass ich jetzt eine krasse Vorstellung hatte, was ich so machen möchte. Ich habe nicht so das allerbeste Abi der Welt geschrieben und es war alles so ein bisschen kippelig, ob ich das überhaupt schaffe. Und ich hatte erstmal damit zu tun, da irgendwie durchzukommen durch diese Abi-Schulsituation und hatte nicht so dann die Energie und auch nicht die Zeit, darüber nachzudenken, meine karrieretechnischen Träume zu erfüllen. Und ich hatte da schon zum Abi einen festen Freund, mit dem ich da schon irgendwie 4 Jahre zusammen war, was so für mein Alter schon lange war. Ich war irgendwie von 15 bis 19 oder so mit dem zusammen oder 15 bis 20. Also ich finde, so für so ein prägendes Alter ist es lang.
Ja.
Und wir haben auch über Kinder sogar gesprochen und der wollte unbedingt Kinder. Und ich dachte, so, jetzt bin ich hier mit meinem Abi fertig, das habe ich geschafft. Jetzt mache ich hier irgendwie eine Ausbildung bei mir in einer Kleinstadt. Ich bin mit meinem Freund zusammen. Da kommt jetzt nicht viel mehr außer Familie.
Mhm. Ja, für mich war mein Happy Ending irgendwie auch so, ich mit einem Partner und 2 Kindern.
Mhm.
Und also mein Happy Ending war schon ein bisschen später als jetzt deins mit Hochzeit, sondern ich habe so gedacht, ja, irgendwann mal pflegen mich meine Kinder.
Mhm.
Und das, was ich in meine Kinder hinein investiere sozusagen, bekomme ich dann zurückgeschenkt. Weil mir das, glaube ich, auch so ein bisschen so vorgelebt wurde.
Ja.
In was für einem Familienkonstrukt bist du eigentlich aufgewachsen?
Also mit meiner Mutter und meinem Vater, die waren auch noch sehr lange zusammen. Die haben sich getrennt, da war ich schon erwachsen.
Wie alt warst du da?
Da war ich auch so 21, 22 irgendwie.
Also schon von zu Hause raus?
Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Es war wirklich, die haben sich getrennt. Also ich habe damit nicht mehr gerechnet, dass sie sich überhaupt noch trennen.
Okay.
Und das war dann auch so wir hatten ein Haus und das haben wir dann eben verkauft, weil meine Eltern sich getrennt haben. Und dann war mein Kinderzimmer weg und dann bin ich ausgezogen. Das war so ein ganz ekliger Monat in meinem Leben. Also so ein von jetzt auf gleich irgendwie, es gab nicht diesen Abschied und dieses, ich ziehe von zu Hause weg und meine Eltern stehen da und winken dem Umzugswagen hinterher. So war das nicht. Das war irgendwie so, ja, die meine Eltern haben sich jetzt getrennt, so ich habe kein Zimmer mehr, ich ziehe jetzt irgendwie nach Berlin, mal gucken, was passiert. Also es war nicht so schön, aber bis dahin war es sehr schön und ich habe noch eine kleinere Schwester, die 13 Jahre jünger ist als ich und genau, das ist so bin ich aufgewachsen. Okay. Auf dem Dorf.
Und würdest du sagen, du hast dich so als junge Erwachsene oder auch Mädchen stark von den Rollenbildern beeinflussen lassen? Also so von deiner Mama, was sie dir vorgelebt hat?
Mhm. Ja, ich finde schon, also meine Mutter auf jeden Fall sehr, sehr prägend und auf jeden Fall da auch ein Vorbild, weil sie das schon alles sehr allein gewuppt hat, muss ich sagen. Also sie hat schon so den Großteil der Care-Arbeit übernommen, aber trotzdem zwei Jobs gehabt. Und das habe ich damals natürlich nicht gecheckt, so als Teenie.
Same.
Aber jetzt halt rückblickend denke ich, okay, krass, so, total krass. Und dann eben, als ich 13 war, dann kam eben nochmal ein zweites Kind. Das hat, also meine Mutter hat irgendwie mehrere Fehlgeburten gehabt dazwischen. Und es war so das letzte Mal, dass sie es dann nochmal versucht hat mit dem zweiten Kind. Und dann hat das eben geklappt, Gott sei Dank. Jetzt ist meine Schwester da, das ist sehr schön für mich und für sie auch. Und ich finde es jetzt rückblickend stark, dass sie das alles unter einen Hut gebracht hat und sich immer beruflich, also erstmal, weil sie musste, aber sich auch schon, was heißt verwirklicht hat. Ich glaube, ihr war das, meine Mutter ist eigentlich Physiotherapeutin und arbeitet aber in so einer Behindertenschule mit behinderten Kids irgendwie. Und es ist ihr halt irgendwie voll wichtig gewesen, dass sie aber irgendwie so abends nach der Arbeit mehrmals die Woche noch so Kurse anbietet für Rückenschulgedöns und sowas alles. Und ich fand, also ich finde es nachträglich halt total tough, dass sie das so durchgezogen hat. Und ich das nicht kenne. Und ich das aber auch merke bei FreundInnen, dass es manchmal anders war. Ich kenne das nicht, dieses Zuhausebleiben. Meine Mutter war, glaube ich, auch bei meiner Schwester kein Jahr zu Hause danach. Mhm.
Hast du dich daran orientiert?
Ja, ich fand das immer wichtig, dass dann halt so, dann ich habe schon gemerkt, schnell nach meinem Abitur dann, dass ich schon ganz schön doll mich so in den Fokus stelle. So mich und mein Leben und mich eigentlich gar nicht um großartig was anderes so kümmere, außer wo geht's ja zu mich hin, ich möchte gerne Radiomoderatorin werden. Das war dann sehr schnell mein Fokus und da würde ich sagen, das ist schon auch, was meine Mutter so vorgelebt hat. Also nicht, dass meine Schwester und ich nicht im Fokus waren, aber es war klar, wir kommen in die Kinderkrippe, wir kommen in den Kindergarten. Also ich war, glaube ich, mit 2 Jahren, hat meine Mutter, da hat sie angefangen zu arbeiten und ich war schon den ganzen Tag in der Krippe. Es war ein völlig normales Konzept und ist für manche, glaube ich, gar nicht vorstellbar.
Stimmt.
Und das war aber nicht, es war nie so, dass meine Mutter gesagt hat, ich bin jetzt Mutter und mein ganzes Leben lang dreht sich um Muttersein, sondern sie war auch noch total sie selbst als Person.
Krass, während du erzählst, merke ich auch, dass ich das auch von meiner Mama übernommen habe. Also ich glaube, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht und das reflektiert. Meine Mama hat auch super viel gearbeitet, hatte 2 Jobs. Ich war entweder im Kindergarten oder in der Schule oder bei meiner Oma.
Mhm.
Und so richtig Familiensachen, wie jetzt zum Beispiel andere Kinder aus der Schule, haben wir nie gemacht. Wir haben nie zusammen gegessen, wir haben nie zusammen gefrühstückt, nie zu Abend gegessen oder zu Mittag gegessen, sondern es war immer so, ich mache mein eigenes Ding, meine Eltern machen ihr eigenes Ding und es sind halt meine Eltern.
Ja.
That's it.
Ja.
Ich glaube, das hat mich auch sehr beeinflusst, jetzt wo du das erzählst.
Ja, also das kenne ich auch. Natürlich gab es auch mal was, haben wir auch mal zusammen am Mittag gegessen, natürlich, aber es war
eher selten.
Es war selten. Es war bei uns auch so, und als meine Schwester dann geboren wurde, ist meine Mutter dann recht schnell sogar wieder arbeiten gegangen, auch abends arbeiten gegangen. Mein Vater hat bis abends gearbeitet und ich habe mit 13, 14 das gemacht, was eigentlich eine Mutter gemacht hat. Also ich habe mich überhaupt nicht darüber beschwert, bis heute nicht. Aber nachträglich sitzen meine Mutter und ich manchmal jetzt, ich als erwachsener Mensch, zusammen und reden darüber. Das war schon ganz schön krass, was ich da für eine Verantwortung bekommen habe, weil ich wirklich wie eine Mutter, ich habe meine Schwester gefüttert, ich habe sie gebadet, ich habe sie ins Bett gebracht. Das war schon krass in so einer Situation, wo man so 14 Jahre alt ist und sich eigentlich auf die Schule und so konzentrieren sollte. Und ich habe es aber geliebt. Was ich total krass finde, wenn wir jetzt nicht beim Thema Kinderwunsch sind.
Ja.
Ich bin schon, glaube ich, so, was so Kids angeht und meine Schwester angeht, ich bin schon eine caring Person. Ich mag das, ich bin da drin aufgegangen, ich mochte das. Ich bin auch ein Kind, was sehr gerne mit Puppen und Babyborn und Kindergarten und so gespielt hat, weißt du?
Ja.
Das ist nichts, was mir jetzt total fern liegt. Und weil man könnte das ja annehmen, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ey, ich bin jetzt 35, ich kann mir ein Leben ohne Kinder vorstellen, dann könnte man, glaube ich, schnell annehmen, ach, sie ist so eine Person, sie mag das aber auch gar nicht so. Und das stimmt aber gar nicht. Ich bin sehr caring und ich mag das total gerne. Und ich habe das sehr genossen, schon mit 14 Jahren für meine Schwester in so eine Mutterrolle irgendwie zu schlüpfen. Und da bin ich ja heute noch. Also die ist jetzt mittlerweile 22 Jahre alt. Und für mich ist sie ja immer noch ein totales Baby. Und wenn die zu Besuch ist, und es ist wirklich eine sehr erwachsene Frau mittlerweile, dann bin ich halt immer noch so, möchtest du was essen? Soll ich was machen? Und mein Mann sagt immer, du bist zu niemandem so, nicht mal zu mir, so caring wie zu deiner Schwester. Weil das immer noch so ist, so dieses Gefälle zwischen uns beiden.
Okay, verstehe. Hast du das Gefühl, ist es so ein bisschen wie been there, done that? Ich war jetzt schon mal Mom, muss jetzt nicht nochmal sein.
Das habe ich tatsächlich schon mal gedacht. Also jetzt so hatte ich die letzten paar Jahre darüber nachdenke. Und klar, ich bin jetzt hier so irgendwie in den 30ern. Das ist die Zeit, wo man drüber redet. Also manche auch schon früher. Aber für mich ist es jetzt die Zeit, wo ich damit konfrontiert werde und verstärkt darüber ständig nachdenke und mit meinem Partner ausspreche. Und ich habe dann gemerkt, in mir ist irgendwas, was sich das nicht so wünscht mit dem Kind. Und ich habe auch nach einer Antwort gesucht, warum das so ist. Bin ich unnormal?
Mm.
Also bin ich als Frau irgendwie komisch, dass ich nicht so diesen Wunsch habe, dass ich auch eine Angst habe. Ich hatte zum Beispiel, ich sage es ganz ehrlich, habe auch Angst vor einer Schwangerschaft zum Beispiel. Ich hatte Angst davor. Für viele ist das ja ein totales Wunder und total schön. Und ich finde es auch total krass, was da abgeht im Körper. Mm. Aber ich sehne mich gar nicht nach einer körperlichen Veränderung, wenn du verstehst, was ich meine.
Verstehe ich voll.
So, ich habe richtig Angst. Ich hätte Angst vor einer Geburt. Und es gibt viele Faktoren, die zu so einer Antwort führen, warum ich Stand jetzt sage, ich glaube, ich will kein Kind. Ich mache immer noch so ein Fragezeichen mit Bleistift dahinter. Und habe mich auch schon gefragt, liegt es vielleicht echt daran, dass ich schon mal in so eine Mutterrolle geschlüpft bin und mich damit also fertig fühle? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es Quatsch. Aber wie du es gerade gesagt hast, vielleicht ist ein Teil der Antwort.
Könnte ja wirklich sein. Also bei uns in der Familie war das auch immer so, dass die Frauen bzw. die Mädchen dann auf die Kinder aufgepasst haben. Ich hatte einige Cousins. Und ich war auch relativ jung, also auf jeden Fall noch in der Grundschule und dann musste ich schon auf meinen Cousin aufpassen und ich hab's nicht gemocht. Mhm. Mir hat das echt keinen Spaß gemacht und ich habe gar nicht so richtig darüber nachgedacht, dass das eigentlich so ein bisschen meine Realität war, aber ja, es war einfach nicht so, dass ich dachte so, oh schön und
da
jetzt ist
ich
da
jetzt
ein
voll
Baby,
drin auf.
Wie süß, nee, gar nicht. Und es war aber einfach so, ja klar, du bist ja ein Mädchen, natürlich passt du auf die
so.
Auf die Kleinen auf, das gehört ja auch zu dir und das sollte dir ja auch Spaß machen. Genauso wie dieses, hä, du bist doch ein Mädchen, dein Zimmer muss ordentlich sein, dein Bruder ist sogar ordentlicher als du und irgendwie, wenn ich jetzt über diese Vergleiche nachdenke, bin ich so, Entschuldigung.
Ja. Yeah.
How dare you?
Ja, genau.
Aber ja, es ist verrückt, was eigentlich so Frauen zugesprochen wird, beziehungsweise
genau.
Was von denen erwartet wird, was auch wirklich weiblich bedeutet, nicht wahr?
Mhm.
Hast du das Gefühl, Dinge machen zu müssen, um eben einem Frauenbild zu entsprechen? Was sind das so für Dinge?
Tatsächlich nicht.
Nee, okay.
Nicht mehr vielleicht. Ich glaube, es liegt auch ganz doll an der Beziehung, in der ich mich seit 10 Jahren befinde. Es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dadurch, dass ich dann mit Radio angefangen habe und mit Podcast und wir beschlossen haben, wir arbeiten zusammen und mein Mann so, der ist so Toningenieur und so hinter den Kulissen technisch arbeitet, hat sich schnell rauskristallisiert, dass ich diejenige bin, die weniger zu Hause ist.
Mhm.
Und bei uns ist es so, ich sag's jetzt, wie es ist, ich koche dich. Ich mache auch weniger sauber als Nils. Nils kümmert sich auch noch mal ein bisschen mehr um den Hund. Und ich glaube, dass uns beiden klar wäre, wenn wir ein Kind kriegen würden, dass das, ja, wie soll ich das sagen, entgegengesetzt des gesellschaftlichen Rollenbilds, was es ja leider noch gibt Und es würde wahrscheinlich sehr vielen Menschen nicht passen in den Kommentaren, so sag ich es mal. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Daniels viel mehr mit eingespannt wird als viele andere Väter auf dieser Welt.
Wie kannst du nur? Gott, das Kind braucht dich doch.
Ja. Also
bei mir ist es genauso. Entschuldigung, dass ich da so ironisch drüber rede.
Nö, alles gut.
Bei mir ist es wirklich genauso. In den Partnerschaften, die ich hatte bisher, war es immer so, dass er meinen Partner gekocht hat, dass er meinen Partner aufgeräumt hat und auch mehr Zeit zu Hause verbracht hat. Und ich glaube gar nicht, dass es so richtig an meiner Karriere liegt. Das wird ja auch voll vielen Frauen vorgeworfen, die keine Kinder haben wollen oder die eben nicht zu Hause bleiben, dass sie so karriereverliebt sind. Es ist eher so ein, hey, ich mach einfach mein Leben weiter und das macht mir eben mehr Spaß. Und vielleicht habe ich mir auch unterbewusst Partner ausgesucht, die auch so ein bisschen entgegengesetzt sind zu mir. Und wie du gerade sagst, so von dem traditionellen Rollenbild ausbrechen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Partnerschaft zu sein, wo mein Partner sagt so, ey, du musst zu Hause bleiben, du musst meine Wäsche waschen, du musst kochen. Das bin ich halt einfach nicht.
Nee,
und das werde ich auch niemals sein.
Ich auch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, mit einem Partner zu sein, der da so eine Ansprüche an mich hat. Also Nils hat natürlich als Beziehungsperson Ansprüche an mich, was unsere Romantik oder, weiß ich nicht, Kommunikation angeht, locker.
Voll.
Aber halt so drumherum nicht. Also er sagt, ich erwarte aber von dir, dass wir ein Kind kriegen. Ich erwarte aber von dir, dass es so und so hier zu Hause ist. Das ist sehr aufgebrochen. Und da bin ich froh drüber, weil ich glaube, ich wäre sonst sehr, sehr unglücklich.
Ja.
Und ich das auch ein bisschen von meiner Mutter habe und das Gefühl habe, dass sie, ja, ganz froh ist, mittlerweile vielleicht auch nicht mehr verheiratet zu sein. Hoffentlich rede ich jetzt nicht so viel aus dem Nähkästchen. Ich glaube, sie fühlt sich sehr wohl, so sehr frei zu sein. Und sie sagt immer, hier kann ich schalten und walten, wie ich will. Und das ist so in meinem Kopf so drin geblieben, dass sie das sehr liebt. Und ich glaube, ich liebe es auch sehr.
In den 30ern habe ich zumindest das Gefühl, ist der Lebensentwurf ja schon, der variiert sehr in so FreundInnen-Gruppen.
Mhm.
Also einige haben schon Kinder, andere kommen erst in eine Partnerschaft, andere werden gerade Single. Setzt sich das unter Druck, zu sehen, was deine Freundinnen so machen?
Nicht so sehr. Ich muss aber dazu sagen, dass das auch damit zu tun hat, dass ich so ein bisschen in zwei Welten lebe, habe ich das Gefühl. Die eine Welt ist die, aus der ich herkomme, nämlich Parchim. Und die andere Welt ist mein Leben in Berlin und in der Großstadt generell und on the road, wenn es um meinen Job geht. Und das kollidiert nicht miteinander, es existiert eher nebeneinander, also nebeneinander her, finde ich. Und all meine Friends, die ich hier in Berlin habe, die sind Single, die haben keine Kinder. Dass ich verheiratet bin und mit meinem Mann zusammenlebe seit 10 Jahren.
Spießig.
Ist wirklich schon so, dass, wow, okay, krass. Also da bin ich schon fast alleine mit. Kein Scherz. Und wenn ich aber ein Paarchen bin, dann habe ich da eben Freundinnen, die Kinder haben, die über ein zweites Kind vielleicht nachdenken. Die haben auch Haus und Garten und sind verheiratet. Da bin ich dann eher diejenige, die so ein bisschen aus der Art schlägt.
Mhm.
Und deswegen fühle ich mich da aber nicht unter Druck gesetzt, weil es für mich so ein Gleichgewicht hat dadurch.
Mhm,
ich bewege mich so in der Mitte, habe ich das Gefühl.
Vergleich
in Berlin bin ich die Spießerin und in Parchim bin ich so der freie Vogel, der sich nicht festlegen will. Und ich bin irgendwo dazwischen.
Die crazy woman. Mhm. Vergleichst du dich viel mit anderen Frauen?
Nö.
Generell?
Karrieretechnisch
eher. Karriere, ne?
Oh,
ja.
Ich wünschte, ich könnte das ablegen.
Ich habe
so diesen berühmten Instagram-Night.
Haben wir alles. Ich glaube, das ist menschlich.
Ey.
Auch schon alleine unterbewusst. Auch wenn man sich selbst sagt, ich vergleiche mich gar nicht, ich bin einfach so, wie ich bin. Das ist total menschlich.
Ja, ja. Aber das ist auch da, wo ich auch dann so merke, Stichwort Kinder kriegen, vergleiche mich nämlich nicht mit, also wenn eine Freundin, ich habe eine sehr gute Freundin, die heißt auch Laura, die ist gerade hochschwanger und ich finde es, ich kann mich so ganz doll für sie freuen, weil ich weiß, dass das ihr Wunsch, ihr Traum war und dass da gerade in Erfüllung geht für sie und es ist so schön. Und ich denke nicht eine Sekunde darüber nach, vergleichsweise, müsste ich jetzt auch, will ich das auch, die ist ja so glücklich, jetzt hatten wir Babyshower-Partys, war ja voll cool, das passiert nicht, aber würde Laura jetzt irgendwie beruflich sagen, die ist auch Radiomoderatorin, ultra krass, pass mal auf, ich mache jetzt die und die crazy Radioshow, das ist jetzt wirklich nur blöd gesprochen, dann würde ich denken, oh krass, dann müsste ich, da würde ich viel mehr denken, müsste ich das auch machen? Ja, das ist ja schon doll irgendwie. Ja, dadurch habe ich da auch Bock drauf. Mhm. So, und das, also es ist wirklich eher dieser berufliche Aspekt, wo ich sage, da vergleiche ich mich mit anderen Frauen.
Ja, und auch so ein bisschen die Orientierung an anderen Menschen generell, oder? Dass man so denkt, was kann man denn noch erreichen? Was gibt es noch da draußen?
Genau.
Ich glaube, das gehört einfach dazu. Deswegen, das komplett abzulegen, wäre vielleicht auch gar nicht der ideale Weg.
Manchmal ist es für mich aber auch ein bisschen ein Pusher, muss ich sagen.
Ja, ne, für mich auch. Das ist ein Ansporn, das ist eine Motivation und das ist eine Inspiration.
Ja.
Definitiv.
Genau.
Aber hast du manchmal das Gefühl, dass es so unterschiedliche Meilensteine gibt, die man zu einem bestimmten Alter erreichen muss, damit es so als erfolgreich gilt?
Beruflich?
Beides, also beruflich und privat.
Ja, ich denke natürlich wieder nur beruflich.
Mhm. Sehr gut, verstehe ich.
Privat nämlich gar nicht. Also klar, beim Thema, also heiraten, also das ist ja nun sowieso, habe ich das Gefühl, das macht man irgendwie, weil man Bock hat, sich ein Kleid anzuziehen und schön zu feiern.
Ah ja?
Also so war das bei mir. Ich habe das mir einfach ganz doll gewünscht, weil ich übelster Hochzeitsfan bin. Und ich glaube, wenn ich nicht gewesen wäre, dann wären Nils und ich heute noch nicht verheiratet. Oder
was genau findest du an der Hochzeit so toll?
Ich weiß nicht, ich liebe das. Ich kann es dir nicht beschreiben. Ich finde, ich liebe den Kitsch. Ich liebe auch so hier zwischen Tüll und Tränen und so ein Quark. Ne? Ich gucke mir sowas richtig doll gerne an.
Ist das eine Reality-Show?
Ja, das ist halt irgendwie so, wo so Bräute begleitet werden, die ihr Traumkleid finden. Und die sind dann in so Brautfachgeschäften und werden beraten und erzählen ihre Geschichte und so. Ich liebe das, ich liebe das. Ich bin ein großer Hochzeitsfan.
Meinst du aber, dass du das so in dich hinein installiert bekommen hast durch deine Prägung und durch deine Sozialisierung?
Also dadurch, dass ich ja Entscheidungskind bin, würde ich das mit Nein beantworten.
Mhm.
Ich glaube, ich bin da dann einfach sehr Frau und ich liebe auf jeden Fall den Auftritt. Ich liebe den Auftritt viel zu sehr. Ich glaube, das ist eher das. Wow, da denke ich gerade zum ersten Mal dran. Ich habe das schon immer geliebt als Kind, auf der Bühne stehen. Wenn Besuch da war, habe ich gesagt, ich habe was vorbereitet, hier Auftritt und so.
Love it.
Also ich liebe das irgendwie aufzutreten. Mhm. Und das habe ich ja auch zum Beruf gemacht offensichtlich. Aber ich glaube, dass ich auch eine Hochzeit wollte, weil ich wollte diesen Auftritt haben im Kleid und ich wollte schön sein und ich wollte meine Liebe zu meinem Mann feiern und es sollten alle gefälligst sehen.
Okay, verstehe ich. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Wir haben über Meilensteine gesprochen.
Ja, genau.
Und bei Hochzeiten sagst du,
finde ich, gibt es keine Altersgrenze.
Ja, keine
ich liebe
Zeit.
Das. Ich könnte heulen, wenn ich so sehe, irgendwie so Stories von so Leuten, die nochmal mit 70 sich gefunden haben und heiraten oder so.
Das ist toll.
Ich finde das total schön.
Erfolgreich.
Total. Also da, so beim Kinderkriegen wünschte ich mir, müsste es auch keine Grenze geben.
Mm.
Nun ist die ja aber biologisch irgendwie zumindest ein Stück weit vorgegeben.
Mm.
Irgendwie, auf eine Art.
Naja, man kann auch Kinder adoptieren. Aber ich glaube nicht in allen.
Ist nicht so easy,
ja, du hast
ich, ne?
recht. Wenn du irgendwann mal älter als irgendein bestimmtes Alter bist,
genau.
dann ist es wahrscheinlich noch
es
schwerer.
Ist wirklich, ja, es ist, das ist irgendwie, also irgendwie ist es limitiert auf eine
okay.
Art und Weise. Grundsätzlich glaube ich, das Thema Kinder kriegen, in welcher Form auch immer. Wobei ich auch sagen muss, dass da auch ein bisschen mehr Stress gemacht wird, als es, glaube ich, nötig wäre. Aber okay, wer bin ich? Ich habe keinen medizinischen Hintergrund. Ich kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Aber ich glaube mir ziemlich sicher, da jetzt irgendwie zu sagen, hä, kann ich doch noch mit 65 machen? Naja, nee, kannst du ehrlich gesagt nicht mehr. So, ne, das ist logisch. Aber beruflich finde ich halt total, da fühle ich mich steinalt. So, ich finde es so schlimm. Ich bin ja Wikipedia-Leserin. Ich lese ja sehr, sehr viel Biografien auf Wikipedia.
Hä? Ist das so dein Hobby?
Nee, das ist einfach mein innerer Druck, zu gucken,
welche
Person war wann wie alt,
echt?
Als sie ihren Durchbruch geschafft hat oder diese also beruflich diese und jene Sache und so, ja. Aber wenn du zum Beispiel erzählst, GNTM, da war ich 16 Jahre alt, als ich da, also nicht ich war da nicht, aber du warst 16 Jahre alt, bist da irgendwie 17 geworden. Weil, dann überlege ich sofort, wo war ich da? Ah ja, In Parchim, 10. Klasse war ich da ja gerade gewesen. Das erste Mal getrennt, habe ja nur geheult und habe ja so Imusin-Kit war ich. Ich hatte ja so Blumen mit Totenköpfen in den Haaren. Das war so meine Realität. Ich war so weit entfernt von so einem inneren Wunsch, in der Öffentlichkeit zu stehen oder auf der Bühne meinen Traum irgendwie zu erfüllen, dass ich so denke, ja, wie weit kann ich es schon noch schaffen? Weil ich war ja mit 16 nicht bei Germany's Next Topmodel oder irgendwo anders.
Okay, dass ich dann sozusagen einen Vorsprung habe. Und da vergleichst du dich auch wieder mit einer Frau, ne?
Natürlich.
Das ist einfach da.
Natürlich.
Es ist normal, glaube ich. Ja. Das Gehirn schaltet einfach, okay, und ich? Und was war damals? Und was mache ich in der Zukunft und so weiter? Voll normal. Ich glaube aber, dass es bei Frauen schon ein bisschen stärker da ist.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Weil wir auch schon in der Gesellschaft mehr miteinander verglichen werden. Aber vor allem auch so bei mir in meiner Industrie würde ich sagen, dass bei Frauen ein viel größerer Druck herrscht, etwas in einem jungen Alter zu erreichen, glaube ich, als bei Männern. Ja, ist auf jeden Fall etwas, was mich auch schon unter Druck setzt, muss ich sagen. Und das nervt mich auch momentan so mit dem Kinderkriegen-Thema. Weil ich mir so denke, okay, wie soll ich das schaffen, jetzt in meinem jungen Alter noch beruflich alle Erfolge zu erreichen, die ich so habe? Und jeden Tag habe ich ein neues Ziel, was ich noch erreichen will. Und dann gibt es dann aber noch diese eine Komponente von, ich rufe meinen Papa an und sage, Papa, was wünschst du dir zum Geburtstag? Enkelkinder.
Ah ja, ist es so?
Ja. Ja, natürlich. Und deswegen ist es so, ach so, ich habe da an ein neues Handy gedacht, aber ich guck mal, was ich machen kann mit neuen Enkelkinder. also ich spüre auf jeden Fall da so einen krassen Druck,
muss ich sagen. Ich
auch mehr als mein
das.
Bruder.
Ja, ne?
Und mein Bruder ist
älter oder jünger als du?
Älter, drei Jahre älter.
Okay, krass.
Und ich glaube, für meinen Bruder wurden sich noch keine Enkelkinder gewünscht. Ich habe halt eine Gebärmutter und die muss gebären. Ist doch klar.
Ja.
Und nichts gegen dich, Papa, aber es ist da. Es ist auf jeden Fall.
The pressure is on.
The pressure is on.
Ja, ja.
Also du bist ja verheiratet und ihr habt Mara, euren Hund. Fragen da oft Menschen, wann kommt das Kind?
Ja, besonders nach der Hochzeit natürlich.
Ah ja.
Das war, also wir haben geheiratet, sind danach zurück in die Kleinstadt gezogen und es war eigentlich, war klar, dass da jetzt irgendwie ein Kind kommt. Mir war das überhaupt nicht klar, dass da überhaupt, also ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, aber es war für viele Menschen so eine ganz natürliche Schlussfolgerung und für mich aber gar nicht. Und es waren auch meine Eltern unter anderem, die sich auch Enkelkinder wünschen und das auch so. Auch meine Großeltern, die sich, glaube ich, so Urenkel wünschen und sagen, naja, wir kriegen ja nur keine Urenkel. Das werden wir ja nicht mehr erleben. Es klingt immer so ein bisschen, ich verstehe natürlich voll, wie sie das meinen, aber es klingt natürlich ein bisschen vorhaltungsvoll. Aber dieser Druck würde mich oder diese Aussage würde niemals dazu führen, dass ich sage, dafür muss ich es jetzt machen. Das würde mir niemals reichen. Aber meine Eltern, also mein Vater wünscht es auf jeden Fall auch richtig doll. Sorry.
Man kann es ihnen auch nicht übel nehmen, ne? Also, ja. Sie kennen es ja auch nicht anders.
Genau.
Und sie sind wahrscheinlich genauso aufgewachsen, dass ihre Eltern sich das von ihnen gewünscht haben.
Ja.
Und ich glaube, wir haben eben auch nochmal einen ganz anderen Blick momentan auf die Möglichkeiten, die wir haben. Und ja, wir sind halt ein bisschen emanzipierter, würde ich sagen. Wir sind im Feminismus ein bisschen weiter, dass wir auch so reflektieren können und uns wirklich fragen können, wollen wir eigentlich Mütter werden oder wollen das die anderen von uns?
Ja,
was ist
genau
da die Erwartungshaltung, die wir vielleicht auch unterbewusst erfüllen wollen?
Ja, glaube ich auch. Das denke ich auch. Und ich hatte mit meiner Mutter einmal eine riesige Diskussion dazu. Es war einmal und es war aber eine gute Diskussion, weil sie es dann verstanden hat danach, würde ich sagen.
Okay.
Und das ging auch ums Kinderkriegen und es war so, ich glaube, sie ist so glücklich, dass sie meine Schwester und mich hat, dass sie immer sagt, ich wünsche dir dieses Glück auch. Und sie sagt halt immer, guck mal, wie schön das jetzt ist, dass ich jetzt hier sitze und Geburtstag habe und ihr seid da. Und stell dir vor, wenn du später Geburtstag hast, dann sitzen da andere Leute, habe ich gesagt. Freunde vielleicht zum Beispiel, wäre jetzt eine Idee. Ja, nee, also das stört mich sehr, dieser Gedanke von, ich bekomme ein Kind, um dann im Alter nicht alleine zu sein, weil ich so und du wahrscheinlich auch so viele Freunde, Menschen um mich herum kenne, die sind vielleicht einmal im Jahr zu Hause. Manche haben gar keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern, wandern aus, es gibt 1000 Millionen verschiedene Lebensmodelle. Manche sind auch zu Hause geblieben, manche ziehen auch wieder zurück. Aber so diese Erwartungshaltung in so ein noch nicht mal geborenes Kind zu stecken, das ist jetzt auch ein bisschen dafür, damit ich später nicht alleine bin. Das kann einfach dieses noch nicht geborene Kind vielleicht mir auch nicht erfüllen. Und was ist dann?
Ja, genau.
Was ist dann? Bin ich dann enttäuscht?
Stimmt.
Weil ich habe da ja sofort eine Erwartungshaltung, ist ja sofort ein Druck. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal auch darüber nachgedacht, als ich noch zu Hause gelebt habe, noch nicht nach Berlin gezogen bin, woher möchte ich denn ziehen? Ich wusste, in Parchim möchte ich nicht bleiben, habe ich nicht viele Möglichkeiten. Und zwar auch ich als Kind, also jetzt nicht Kind im Sinne von, dass ich unter 18 war, sondern als Kind, was man für immer seinen Eltern gegenüber bleibt, hatte schon auch das Gefühl, nee, also weiter als nach Hamburg oder Berlin kann ich eigentlich nicht ziehen, weil ich muss ja schon die Möglichkeit haben, immer nach Hause zu kommen. Und das mache ich, also das habe ich ja auch gerne, diesen Gedanken. Aber was ist, wenn ich ihn nicht hätte? Also so ein Kind kann das nicht versprechen.
Ja,
es gibt so viele Möglichkeiten, warum sich das vielleicht doch entzweit oder so. Und das wäre auch nicht der Grund für mich zu sagen, so, let's go, jetzt machen wir ein Baby.
Ich glaube aber, viele Eltern denken dann, okay, du gehörst mir. Fast schon wie so ein Gegenstand. Und dann merkt man so, oh, es ist eine eigenständige Person. Und vielleicht will diese eigenständige Person ein ganz anderes Leben führen als du. Und ich glaube, dann kommt so eine Frustration hoch, was ganz viele Eltern verspüren.
Glaube ich auch.
Scheiße.
Mhm.
Du bist ja Mitte 30. Mhm. Verspürst du eigentlich jetzt einen Druck von dieser vermeintlichen biologischen Uhr, über die wir auch schon gerade geredet haben?
Wenn ich beim Frauenarzt war, dann ja.
Oh, wirklich?
Also nach den Gesprächen schon. Also ich habe wirklich eine sehr nette Frauenärztin, muss ich sagen, die, glaube ich, genauso alt ist wie ich und die auch früher in meiner Schule war.
Ah.
Es ist so voll, voll gut und sie ist so sehr, soll ich das sagen, einfühlsam und nicht irgendwie, ja, aber das hier mit Kinder kriegen oder so, ist sie halt nicht, sondern fragt immer sehr vorsichtig. Aber klar, da ist halt also eine Person, die ist Ärztin, die hat da nicht nur einmal in der Woche, sondern mehrfach wahrscheinlich dann Frauen sitzen, die jetzt plötzlich doch ein Kind haben möchten. Und es funktioniert aber nicht, weil Alter.
Ja.
Und dann halt Kinderwunschklinik und das und das und das. Das ist ja ein Act. Da musst du auch stark, glaube ich, für sein. Und es kostet Geld und so viele Faktoren drumherum. Und es wäre ja schön, wenn es anders klappen würde. Und wenn man vielleicht im Vorfeld, ich meine, es kann auch sein, dass du noch in der Blüte deines Lebens stehst, 25 Jahre alt und ja, kannst trotzdem keine Kinder bekommen oder Schwierigkeiten. Ne? Das muss es ja gar nicht. Es gibt ja Endometriose, keine Ahnung, so viele Faktoren, die das beeinflussen können. Aber eben auch das Alter. Und ich merke dann schon, dass sie dann irgendwie schon fragt, darf ich mal fragen, Kinder? Wäre das eine Option? Dann sage ich mal, oh Mann, ey, ich weiß nicht, es ist auch schwierig mit mir wegen Beruf und jetzt gehe ich wieder auf Tour. Jetzt bin ich 3 Monate auf Tour ab Oktober. Wie soll das gehen? Also letztes Jahr, als ich wusste, ich gehe nächstes Jahr auf Tour, habe ich darüber nachgedacht, ich darf aber nicht schwanger werden in dem Jahr, weil dann kann ich ja diese Tour nicht machen. Also es waren auch Gedanken.
Klar.
Wo ich halt dachte, ja, aber ich möchte auf Tour gehen. Und danach möchte ich nochmal auf Tour gehen. Und dann möchte ich nochmal ein Comedy-Programm schreiben und nochmal größer und länger auf Tour gehen. Also ich brenne ja dafür und ich will das ja richtig, richtig doll. Und dann ist sie schon so, aber das kriegst du doch auch hin. Könnt ihr das denn nicht mitnehmen auf Tour? Und dann ist es schon so. Und ich denke so, okay, du versuchst mich gerade so ein kleines bisschen zu überzeugen und nicht auf eine blöde Art und Weise, aber ich glaube schon aus der Angst heraus, ja, nicht, dass die nachher, jetzt ist die 35, dass die hier mit 40 sitzt und dann funktioniert es nicht mehr, ist so ein bisschen mein Gefühl.
Hast du Angst, dass du das jemals bereust, dass du dich jetzt nicht für ein Kind entscheidest und es dann zu spät sein könnte?
Ich sag jetzt mal nein.
Okay.
Aber andere sagen einfach für mich dann, glaube ich, trotzdem ja. Mhm. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Person, die ein Kind hat und die, ich glaube, ein bisschen über 40 ist, also auf jeden Fall ein bisschen älter als ich. Und der habe ich das nämlich dann auch gesagt und gesagt, ey, ich sage bewusst ja immer nur, ich kann mir ein Leben ohne Kinder vorstellen.
Mhm.
Ich sage ja nicht partout, nein, nehmt mir alles hier raus, was mich fortpflanzen könnte. Ich will das auf gar keinen Fall. Und dann, das habe ich ihr erzählt, dass ich das auch genauso extra so formuliere und mir das vielleicht doch, weil ich verändere mich jedes Jahr so doll.
Ja, same.
So doll.
Alle. Auch im Kopf und im Körper.
Immer. Ja, wirklich.
Ja.
Und das könnte jetzt auch sein, dass ich nächstes Jahr mit Nils sage, sag mal, wollen wir nicht vielleicht doch, es könnte sein. Ja. Aber ich kann es mir Stand jetzt nicht vorstellen. Dann hat sie gesagt, hat sie abgewunken und gesagt, dann willst du eh noch. Wirst du sehen, dann willst du eh noch.
Oh, diese Sprüche, ich kann es nicht mehr hören. Wirst schon noch sehen.
Wirst du sehen. Das wirst du schon sehen, das wirst du dann noch wollen.
Ja, genau.
Dann war sie, naja, du redest jetzt aber auch nicht mit einer 21-Jährigen, sondern mit einer 35-jährigen Frau. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Ja, und ich möchte an der Stelle erwähnen, es gibt halt auch Frauen, die werden Mütter und die bereuen es dann, Mütter zu werden.
Ja, regretting motherhood.
Genau.
Absolut.
Und das ist beides so stigmatisiert in unserer Gesellschaft, so wie du willst keine Kinder haben, irgendwas ist ja falsch mit dir oder bist du zu egoistisch. Und dann gibt's aber auch so, wie kannst du nur jetzt irgendwie nicht dein Kind über alles lieben und sagen, das ist die Liebe deines Lebens und jetzt merkst du, genau deswegen bist du auf der Welt.
Mhm.
Es ist einfach immer so eine Erwartungshaltung da an Frauen.
Ja, und eigentlich kann man ja auch nur was falsch machen die ganze
ist
Zeit.
So.
Ne? Also das ist manchmal, das sind die schlimmsten Tage, da versinke ich in so eine Mami-Bubble auf TikTok oder so. Ich weiß nicht, was ich dann, ob ich mich einfach mal wieder kurz spüren möchte oder was, warum ich das mache.
Und der Algorithmus ist so, guck mal
ja,
rein.
Ja, genau. Und dann mache ich nämlich einen großen Fehler. Ich gehe in die Kommentare. Und das ist irre. Es ist irre, was da passiert. Gerade gestern Abend vorm Schlafengehen hat eine junge Mutter irgendwie einen Vlog gemacht, dass sie gerade mit ihrem Kind irgendwo an der Ostsee Mutter-Kind-Kur macht. Ich dachte, ach, wie schön, ist ja herrlich. Ja, ich sehe so 3000 Kommentare, wo ich mir denke, 3000 Kommentare, weil eine Person auf Mutter-Kind-Kur ist, was kann da schon drinstehen? Ja, kann ich dir sagen, was da drin steht? Hä, wieso macht man das? Was hat dein Kind, dass du das brauchst? So, es steht übrigens irgendwie, glaube ich, in den ersten 4 Jahren jeder Mutter und ihrem Kind zu, Mutter-Kind-Kur zu machen. Es ist so ein Wettkampf auch unter Eltern, besonders unter Müttern, den möchte ich ja überhaupt gar nicht mitmachen. Da möchte ich gar kein Teil von sein. Und so ist es aber auch überhaupt beim Kinderwunsch oder Nicht-Kinderwunsch.
Ja.
Also ich weiß, ich saß mal im Auto und hinter mir saß Simon. Simon ist homosexuell und ich glaube, das Kinderthema ist für ihn sowieso nochmal ein ganz anderes, weil er ja gar kein Kind austragen kann. Und es sowieso, wenn er wirklich einen Kinderwunsch hätte, dann wäre es sowieso nochmal eine ganz andere Überlegung, die da vonstatten gehen müsste.
Ja.
Und das war so ein Zeitpunkt, wo ich mir noch nicht so sicher war wie jetzt. Und ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Aber da war ich noch so, doch eigentlich gehört das ja dazu. Immer das, ne? Es gehört ja irgendwie dazu im Leben. Was ja auch irgendwie so ein ganz komischer Satz ist. Wer hat das eigentlich entschieden, dass es dazugehört? Wer hat es gesagt? Wo habe ich das unterschrieben? Welchen
Danke.
Vertrag? So, ne? Und, aber ich hatte so das im Kopf. Und dann hat er gesagt, und ich war richtig sauer. Das habe ich mir auch schon ganz oft erzählt. Hat er gesagt, ja, bei Kinderkriegen ist schon auch egoistisch. Und ich war so, was? Weil in meinem Kopf war genau das Gegenteil. Für mich war jeder Gedanke an Karriere im Vordergrund, das war für mich alles egoistisch. Und wenn ich mir meine Mutter zum Beispiel anschaue, was die alles für meine Schwester und für mich gemacht hat, die war alles, aber nicht egoistisch, weißt du? Und über also irgendwie zu denken oder irgendwie zu äußern, ein Mensch, der ein Kind sich wünscht und alles für dieses Kind geben würde, ist doch alles aber nicht egoistisch. Ich habe das nicht verstanden, was er meinte. Und ich so, hä, ich wurde richtig so, wieso ist das egoistisch? Ich war so richtig fahrig, es hat mich richtig genervt. Und hat er gesagt, na ja, also erstmal ist unser Planet sowieso überbevölkert. Man bräuchte es nicht, erstmal das. Muss man auch wissen, ob man so ein Kind überhaupt in diese heutige Welt überhaupt setzen möchte. Okay.
Ja.
Und dann ja, warum ein Kind zu kriegen? Es hat ja nicht die Wahl, ob es gekriegt werden möchte oder ob es entstehen möchte. So war er. Und dann auch dieses Thema mit, ja, und dann legt man eine Erwartungshaltung in das Kind rein, weil du hast offensichtlich irgendwie Liebe zu geben. Du erwartest irgendwas davon, ein Kind zu haben. Das ist egoistisch. Und ich fand es echt richtig scheiße, eine Stunde lang. Und da habe ich darüber so nachgedacht und hat es aber irgendwie so ein bisschen geklickt. Und auf der anderen Seite sind dann aber eben die Leute, wenn du halt offen sagst, ey, ich glaube, ich möchte kein Kind, ich möchte irgendwie noch Karriere machen, ich möchte um die Welt reisen. Das ist egoistisch. Also das, du bist eine Frau und du weißt gar nicht, was du bist auf dieser Welt und um dich fortzupflanzen. Das ist super egoistisch. Also beide Seiten können irgendwie egoistisch ausgelegt werden. Und
total.
Es ist so ein Krieg, der da herrscht. Und mir sind immer diese Meinungen auch zu extrem.
Ja, das stimmt. Eigentlich sollte jede Person einfach das machen, was sie will.
Immer.
Und ich finde auch, es ist alles eine Frage der Perspektive. Alles kann selbstlos, alles kann egoistisch ausgelegt werden. Und im Endeffekt, es ist einfach dein Leben, dann entscheide für dich, entscheide nicht für andere Menschen und urteile auch nicht über andere Menschen.
Total.
Punkt.
Total. Und ich finde aber auch, wo wir gerade über TikTok oder ich über TikTok gesprochen habe und so, ne, so Mami Bubble, it's a thing. Mir geht's auch ein bisschen komisch, obwohl ich eine Person bin, die manchmal die Augen zumacht, in die nächsten 10 Jahre guckt und ganz viel sieht, aber kein Kind. Ja, es ist so. Ich bin wirklich sehr bildlich, okay, sehr extrem bildlich in so meinen Vorstellungen. Und ich sehe mich an dem Ort und dann noch ein zweiter Dackel oder ein dritter Dackel vielleicht noch. Und da. Und ich würde ja gerne nochmal ein Jahr in Skandinavien wohnen. Aber ich hätte auch gern ein Haus in den Bergen. Also ich kann mir, und ich möchte noch eine Tour spielen und ich möchte noch ein Buch schreiben und ich möchte noch das und ich möchte noch eine Fernsehserie haben und ich möchte das noch moderieren. Es ist sehr plakativ in meinem Kopf, sehr, sehr doll. Aber es ist eben kein Kind da drin. Das ist Zweisamkeit mit meinem Mann drin, da sind Urlaube drin in der Natur, Spaziergänge, das ist alles vorhanden. Also nicht nur Karriere, aber viel. Aber halt irgendwie kein Kind. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, das ist sehr schade, aber ich wollte eigentlich sagen, dass ich das schon krass finde. Ah ja, dass ich bei TikTok auch, und da stößt es mir dann eben auch ein bisschen komisch auf, manchmal so Frauen sehe, die so Content machen, in denen es darum geht, ich bin super frei, dass ich mich für kein Kind entschieden habe, ist das Beste auf der ganzen Welt. Ihr liegt da alle und seid fertig mit der Welt. Schaut ich, wie ich hier heute Party mache. Mm. Also das ist dann auch so ein weirdes unter die Nase reiben, weil es irgendwie auch voraussetzt, dass jeder Mensch, der ein Kind hat, plötzlich nicht mehr frei ist. Genau. Und sorry to say, es gibt auch wirklich so Modelle von Leuten, die machen eine Weltreise mit einem Camper mit ihrem Kind, die fühlen sich überhaupt nicht beschnitten in irgendeiner Form. Dann gibt es Eltern, die fühlen sich beschnitten, dann gibt es welche, die bereuen es, dann gibt es welche, die sagen, ich möchte nur noch Mutter sein und nichts anderes. Es ist so individuell, aber ich so das Bedürfnis zu haben, seine eigene Entscheidung so komisch auf den Podest zu stellen. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das mag ich irgendwie auch nicht. Auf beiden Seiten nicht.
Ja, hast du echt sehr gut auf den Punkt gebracht gerade. Ich glaube aber, viele erhoffen sich einfach eine Familie von dem Kinderkriegen. Aber Familie kann ja super viel bedeuten. Was bedeutet Familie eigentlich für dich aktuell?
Im Moment bedeutet Familie für mich natürlich Nils an erster Stelle.
Hm.
Auch der Hund, auch unser Zuhause.
Ja, eigentlich bist du ja Mama, Hundemama.
Hundemama, genau. Aber natürlich meine Schwester, wenn die zu Besuch ist. Das ist für mich das im Moment das familiärste, was ich mir vorstellen kann, wenn wir alle zusammen irgendwie auf der Terrasse sitzen, meine Schwester Nils und ich. Nathalie zeckt sich auch immer mit rein in jeden Urlaub, den Nils und ich planen. Und ich finde es eigentlich voll schön. Das ist für mich wirklich so das Familiärste, wenn wir zu dritt sind und noch der Hund dabei ist. So, das ist für mich gerade die Definition von Familie, die natürlich dann noch darüber hinausgeht, wenn wir meine Mutter besuchen und bei ihr im Garten sitzen oder bei meinem Vater im Garten sitzen. Das natürlich noch splittert natürlich dann noch so raus und gehört dazu. Aber so dieser Kern ist im Moment Nils, meine Schwester, Mara und ich.
Voll schön. Ja, für mich bedeutet Familie, glaube ich, schon noch einfach so die Familie, die ich habe in Kaiserslautern.
Mhm.
Aber ich weiß gar nicht, was Familie. Familie ist irgendwie für mich mehr ein Wort als ein Gefühl.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Genauso wie ich jetzt nicht einen Ort als Zuhause beschreiben würde.
Ja, das verstehe ich.
Aber ich bin auch so ähnlich wie du. Ich schaue in die Zukunft und sehe auch so ein bisschen ein Bild von mir. Ich sehe mich schon mit Kindern.
Ah ja.
Aber wahrscheinlich, weil ich es nicht anders kenne, weil ich das meine ganze Kindheit auch schon immer so gedacht habe. Und ich habe so einen Teil in mir, ich will unbedingt jemandem eine schöne Kindheit schenken.
Das verstehe ich.
Ich will, dass ein Kind eine wunderschöne Kindheit hat, aber ja.
Das verstehe ich sehr
es
gut.
Es ist aber auch voll weit für mich.
Und das könntest du ja auch.
Könnte ich auf jeden Fall, aber es ist super weit für mich entfernt. Weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt schwanger werden würde, würde ich denken, nee, ich bin selbst noch ein Kind. Wäre für mich irgendwie gerade keine Möglichkeit.
Hast du manchmal das Gefühl, wenn du irgendwo bist, ich sag jetzt mal im Urlaub, im Flugzeug, in der Bahn, auf dem Flughafen und da ist so Kinder-Action, da sind so Families. Und du siehst Eltern, die schwitzen, die haben Rucksack auf dem Körper, hinten auf dem Rücken, Flasche in der Hand, dann ist da noch ein Kind daneben, das liegt auf dem Boden, das andere Kind hat ja einen Wutanfall und ist gerade auf dem Boden und rollt sich da und du siehst so in diese Gesichter der Eltern und denkst so, ich denke da manchmal, ich sag's dir jetzt und die Frage gebe ich aber an dich ab, dass du manchmal denkst, nee, ich bin gerade ganz, ganz froh, dass ich das nicht habe.
Ich bin nicht gläubig, aber danke, lieber Gott. Danke,
dass denkst du das manchmal?
Immer. Ey, ja. Immer. Manchmal läuft ein kleines Kind vorbei und ich bin so, oh mein Gott, wie süß. Ja. Und dann in der nächsten Minute schreit es, wälzt sich auf den Boden. Ich bin so, nee, danke.
Ja.
Danke, 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 dass ich kein Kind habe. Spielen Kinder überhaupt eine Rolle bei dir im Leben? Also so von FreundInnen oder bist du Patentante oder sowas ähnliches?
Nee, Patentante. Also mein Mann ist Patenonkel, genau. Also ich habe schon immer mal so Kontakt irgendwie mit Kindern, auch von Freundinnen, und ich liebe das, ne? Ich liebe das. Ich bin aber auch selber, wie du auch gerade gesagt hast, noch sehr, also manche Leute suchen ja sehr stark nach ihrem inneren Kind. Ich versuche das mal ein bisschen zu unterdrücken, weil es zu sehr rauskommt. Also ich habe damit nicht so Probleme. Ich bin sehr kindlich noch angehaucht, habe ich das Gefühl.
Same.
Und ich bin wirklich, manchmal sehe ich so Leute und sag so, ja, aber das ist auch eine Erwachsene schon, sag ich, und bin 35, so jemand bin ich.
Ja, ja.
So, ja, aber da, wenn ich erwachsen bin, mache ich das.
Genau.
So, weißt du, hä, wann denn? Mit 100 oder was?
Ey, fühle ich, das ist unglaublich.
Ja, das ist, und wenn ich dann aber so mit Kindern bin, von Freunden, ich liebe das, mit denen zu spielen. Das wäre tatsächlich auch was, nicht was ich jetzt bereue, aber was ich mir vorstelle, was sehr schön ist, dass man selber nochmal so eine Kindheit erlebt.
Auch vielleicht so ein bisschen das innere Kind heilen kann. Aber da habe ich auch schon wieder das Problem, man hat dann so eine Erwartungshaltung an das Kind. So, du wirst mich heilen.
Mhm.
Das ist ein Mensch, ein eigenständiger Mensch.
Ja, genau.
Ja, oh, ich habe da echt so viele Ambivalenzen in mir und irgendwie, ich kann mich einfach noch nicht entscheiden. Und vielleicht muss ich mich nicht entscheiden. Ich habe so das Bedürfnis, dass es einfach passiert. Und wenn es dann passiert, dann spüre ich, ob ich jetzt das Kind bekommen will oder eben nicht. Und ich kann es nicht planen. Ich will es nicht planen.
Ich glaube, das ist okay.
Es kommt so, wie es kommen soll.
Und so denke ich es am Ende auch. Ich habe eine Tendenz, aber es kommt, wie es kommt. Ich war noch nie in der Situation, auch nicht in der Jugend oder so, dass ich so dachte, dass ich, weiß ich nicht, die Pläne nachholen musste oder mir Gedanken darüber machen musste, ob ich ein Kind behalten möchte oder nicht. Das hatte ich noch nicht.
Okay.
Ich glaube, es ist kein schöner Gedanke.
Ja.
Also, was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass es kein, es sei denn, man weiß ganz genau, was man will. Aber ja, wenn es halt, ich spreche es mal aus, ums Thema Abtreibung geht, ist es wahrscheinlich, keiner macht sich das da einfach. Und ich war noch nie in der Situation. Ich habe aber mit Nils besprochen, dass wenn es passiert und ich schwanger werden würde, dann würde ich es behalten.
Hattest du aber so einen Punkt, wo es eine reale Option wurde, dass du eben keine Kinder hast in der Zukunft? So ein Moment, wo du so gemerkt hast, okay, es ist eigentlich wirklich ziemlich real, dass ich keine Kinder haben könnte oder haben möchte dann.
So ein
Oder war das schon immer einfach
nein,
so? Die Option
nein,
war schon
nein,
immer
nein,
da?
Nein, nee, überhaupt nicht. Das war, also für mich war das, gab es gar keine Option. Ich habe mich nicht mal selber gefragt, ob ich das überhaupt fühle. Weil ich dachte, darum geht es doch überhaupt nicht, ob du das hier irgendwie fühlst oder nicht.
Mhm.
Bist eine Frau, bist ein Mensch, du hast eine Gebärmutter.
Gebär.
Mama hat zwei Kinder bekommen, Oma hat zwei Kinder bekommen und du bekommst auch zwei Kinder.
Ja.
So, das war so für mich wie ich keine Wahl hatte, ob ich einen Schulabschluss machen möchte oder nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll.
Voll.
So, bei manchen Dingen, die sind einfach so offensichtlich Natur gegeben oder man denkt es zumindest.
Man denkt es.
Und das hatte ich schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, es ist erst jetzt in den 30ern, noch nicht mal Anfang 30, vielleicht erst in den letzten 2 bis 3 Jahren, dass ich so denke, nee, Ich glaube irgendwie nicht. Was natürlich auch daran liegt, dass man immer mehr davon hört. Also, dass es so eine Podcast-Folgen wie diese hier gibt oder irgendwelche Talk-Formate gibt, in denen darüber gesprochen wird, wo man halt dann auch mal eine Sichtweise hört, die man nicht so oft gespiegelt kriegt und sich dann eben denkt, ja, irgendwie fühle ich das genauso. Ist das eine Option, kein Kind zu kriegen? So.
Ich habe das ja auch schon in den Morning Pages erwähnt. Bei mir war es definitiv, nachdem ich in einer langen Beziehung war, in der ich auch immer gedacht habe, okay, mit 27 bekommen wir einfach unser erstes Kind. Als ich Single wurde, war es so, oh, warte, jetzt bin ich das erste Mal aus dieser Norm entsprungen, die ich mir selbst aufgedrückt habe und habe dann das erste Mal hinterfragt, wollte ich es eigentlich oder wollten die anderen das? Und habe ich mir das einfach so vorleben lassen und habe mich komplett an meinem Umfeld orientiert. Und ja, da wurde es das erste Mal zur realen Option, dass es eine Zukunft gibt ohne Kinder.
Ohne Kinder, ja.
Voll spannend.
Das ist ja tatsächlich das Ding. Ich mag mein Leben auch sehr, 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 sehr gerne. Und ich hatte neulich, und ich schäme mich manchmal aber auch dafür. Und das finde ich total krass zu beobachten, dass ich mich so ein bisschen dafür schäme, dass es mir gut geht. Hm. Und dass ich nichts habe, für was ich mich die ganze Zeit beschwere. Außer irgendwie, oh, jetzt ist gerade irgendwie stressige Tourvorbereitung, klar, okay. Aber sonst, I'm living my life. Ich habe das Gefühl, das ist das, wo Leute sagen, egoistisch, 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 weißt du?
Ja.
Und ich hatte neulich so eine Situation mit meinen Freundinnen, die ein Kind haben. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und wir haben uns so verabredet. Und ich bin aufgewacht und da waren schon so 25 Nachrichten drin, dass da noch irgendwo ein Kinderfest ist und da sind sie jetzt gerade und ich bin noch so völlig verschleiert aufgewacht und ich kann auch dazukommen, wo ich dachte, nee, ich glaube gar nicht, dass ich da dazukomme. Und dann irgendwie nachmittags habe ich dann, nee, abends noch mal reingeguckt in den Chat, habe gesagt, so ab 19 Uhr könnte ich, habe ich gesagt, ich bin gerade aufgewacht, habe noch mal 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht, es war ein Samstag.
Geil.
Ab 19 Uhr könntet ihr vorbeikommen. Und ich habe mich geschämt dafür, weil die sind an dem Tag schon durch die Hölle gegangen, beide.
Ja.
Und ich habe bis um 11 geschlafen und noch mal einen kleinen Powernap für 2 Stunden reingemacht. Und ich liebe das und ich genieße das ganz, ganz doll. Ich möchte das nicht eintauschen, aber ich erkenne oder rechne natürlich auch sehr hoch Menschen an oder erkenne das an, die sich da selber ein Stück weit von sich aufgegeben haben und halt sagen, nee, ich möchte ein Kind, ich habe dieses Kind und das ist der Preis und das ist für mich ja kein Preis, weil das ist einfach, ich gebe alles, was ich geben kann und es macht aber was mit mir, dass ich immer dann gleich einschiebe, wenn ich jetzt sage, ich habe Mittagsschlaf gemacht, dass ich in eine Rechtfertigungsposition komme und sage, ich weiß, ich bin kinderlos, ich weiß, ihr seid heute schon richtig krass, ich weiß, es tut mir so leid, ich entschuldige mich.
Es gibt eine Künstlerin, die porträtiert Frauen, die sich entschieden haben, keine Mutter zu werden und vor allem am liebsten ältere Frauen, die schon so über 70 sind, weil ja oft dann Frauen vorgeworfen wird, wenn ihr dann so alt seid, wenn ihr super alt seid, dann werdet ihr schon merken, es wäre viel geiler gewesen, hättet ihr euer Leben aufgegeben für ein Kind. Also ich sage nicht, dass man das Leben aufgibt für ein Kind, aber so wird das auf jeden Fall oft gesagt. Findet ihr auch übrigens in den Shownotes an dieser Stelle. Und ich finde das so cool und empowernd zu sehen, dass es eben auch so viele Stimmen gibt, die jetzt auch darüber reden, dass sie sich eben freuen, dass sie das Leben ohne Kinder gewählt haben.
Mhm.
Und dann gibt es noch eine Künstlerin, findet ihr auch in den Shownotes, die zeigt so ein bisschen auch auf humorvolle Art, wie Frauen so als Gebärmaschinen gesehen werden. Und da dachte ich auch so, ja, wie so menschliche Säue.
Ja.
So stellt sie vor allem voll oft Frauen dar, mit so ganz vielen Zitzen, so hey, du bist eigentlich nur auf der Welt, um wirklich dann so zu gebären.
In den Augen einiger Menschen auf jeden Fall,
In den Augen einiger Menschen, vieler Menschen tatsächlich.
Ja, krass.
Und ja, das ist mir nur gerade eingefallen. Die Kunst ist sehr cool. Patchwork-Familien werden mittlerweile in der Gesellschaft schon angenommen. Familien ohne Kinder eher weniger. Was denkst du, woher kommt dieser Blick von der Gesellschaft?
Das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es stimmt total. Oder irgendwie auch alleinerziehende Eltern ist immer noch okayer als ein Pärchen, was gut klarkommt, aber kein Kind hat. Das stimmt. Ja, warum ist es so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für ein komisches Fortpflanzungsding das ist, was Menschen denken, was der Sinn des, weiß nicht, ob es auch für manche der Sinn des Lebens ist.
Stimmt.
Ob es das einfach ist und dass man erst fertig ist und vollständig, wenn man sich irgendwie weiterentwickelt hat. Was ich aber so schrecklich finde, dann auch wiederum, also schlimm finden würde, und zwar besonders für all die Menschen, die gerne würden, aber nicht können.
Hm.
Und wenn du dann halt irgendwie in den Kommentaren oder so konfrontiert bist, mit irgendwie, ja, hier keine Kinder kriegen wollen und egoistisch und Frauen, Karriere, geil, was ja einem Mann übrigens nie vorgeworfen wird, ist ja ein Macher, aber okay, cool, weißt du, nee, cool, nee, ist mega, aber wenn, stell dir vor, dann du hast einen Kinderwunsch und der ist unerfüllt. Und du möchtest wirklich wahnsinnig gerne ein Kind haben und keine Ahnung, alles schon ausprobiert. Und gehst du so halt irgendwie in die Kommentare oder siehst irgendwelche Videos von Leuten, die sagen, also eine echte Frau ist man nur, wenn man ein Kind hat. Das ist der Sinn des Lebens. Und nur dann kann man echte und aufrichtige Liebe spüren. Mm. Das ist doch der Horror. Das ist doch eine Horroraussage.
Hast sehr wichtige Sachen gerade gesagt. Also danke dafür. Das stimmt natürlich. Und auch mit Adoption und so weiter, das sind generell, Elternschaft ist ein so sensibles und komplexes Thema. Und ich habe das Gefühl, Menschen gehen da viel zu asozial dran. Also man fragt nicht einfach fremden Menschen so, wann kommt das Kind, willst du Kinder haben? Gott. Es ist einfach fucking sensibel.
Wie oft ich schon, und du wahrscheinlich auch, du kennst es wahrscheinlich auch, wie oft ich schon irgendwie eine Schwangerschaft, ein Kind in den Bauch geredet bekommen habe. Ich glaube, so sei Wahnsinn.
Als ich Antidepressiva genommen habe, habe ich zugenommen und eigentlich jede zweite Nachricht auf Instagram war so, hör mal, du bist schwanger, oder? Mhm. Also dein Körper hat sich schon sehr verändert. Glückwunsch, was ich für Nachrichten bekommen.
Glückwunsch ist ja auch noch so das Härteste, so weil, also das ist ja so provokant auch einfach, so als wäre man sich so ganz sicher.
Ich bin in der Depression, ich nehme Antidepressiva, mein Körper hat sich verändert, ich fühle mich schon unwohl und dann auch noch sowas.
Das ist so Bodyshaming und unsensibles Verhalten, alles in einem. All in one ist das.
Ich weiß nicht, ob diese Frage jetzt unsensibel ist, aber wir reden ja gerade darüber. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, hattest du jemals den Gedanken so, wie würde das Ergebnis zwischen Nils und dir aussehen
immer,
in einem Kind?
Immer noch. So doll. Und ich richtig oft, wirklich richtig oft sogar, wenn wir irgendwo ein Kind sehen, was blonde Haare hat und große braune Augen, dann sage ich, guck mal, so wird unser Kind aussehen. Sag ich so oft. Also ich stelle mir das ganz, ganz oft vor und das ist total bescheuert. Das ist das, was ich Stand jetzt am allermeisten, nicht vermisse, aber wo ich mir am allermeisten denke, das interessiert mich so sehr. Wie würde das Kind aussehen von uns beiden? Und wie würde es sein? Welche Charaktereigenschaften? So wäre das eher so ein aufbrausender Mittelpunkttyp wie ich oder so ein ruhiger, besonnener Mensch wie Nils. Weißt du, das würde ich, oder gar nichts von uns beiden, so dieses, wie sieht dieser Mensch, dieser kleine Mensch aus, der aus irgendwelchen Schleimklumpen zwischen uns beiden passieren könnte und wie ist dieser Mensch? Mhm. Das finde ich so interessant, so, so doll. Wir reden da auch richtig oft drüber. So.
Ja, ich muss auch sagen, es beschäftigt mich schon zu wissen, wie mein Kind, wenn ich mein Kind bekomme, aussehen würde.
Ja.
Bestimmt schon süß.
Ich denke auch über Namen manchmal nach.
Ich auch, ich habe eine Liste.
So, siehst du?
Das ist so dumm eigentlich. Also, ich weiß noch nicht, ob ich Kinder haben will, aber ich habe eine Liste. Was wünschst du dir, wie wir zukünftig mit Generationen so über das Thema Kinderkriegen reden? Beziehungsweise die nächsten Generationen da so ranführen an das Thema?
Also ich würde mir wünschen, dass wir sehr empathisch mit unserer nächsten Generation umgehen. So empathisch, wie wir uns das eigentlich wünschen. Mhm. Ohne Druck. Mhm. Und so Spielraum klingt mir fast noch zu klein. Ganz viel Raum lassen für so individuelle Vorstellungen. Mhm. So würde ich es versuchen.
Ja.
Und nicht versuchen, meinen eigenen Wunsch oder meine eigene Vorstellung in die nächste Generation so raufzudrücken.
Ja. Also ich merke, ich habe mich total prägen lassen von meinen Rollenbildern. Also von den Menschen, die mich eben geprägt haben. Und die vielen Glaubenssätze in mir, die kommen nicht von irgendwoher. Ich habe mir die auch nicht ausgedacht, sondern ich wurde so sozialisiert. Und ich glaube, ich wünsche mir einfach nur für die nächsten Generationen, dass sie sehen, dass sie mehr Möglichkeiten haben als das, was sie so vorgelebt bekommen. Und es gibt eben nicht nur das eine, was richtig ist, sondern es gibt 1000 Optionen, die richtig sind.
Ja, das finde ich gut.
Und das eben auch darauf bezogen, ob man jetzt Kinder haben möchte oder nicht.
Ja, das kann man ja auf so vieles eigentlich beziehen. Ne? Dieses, du hast eigentlich 1000 Wege.
Ja, genau.
In den meisten Fällen. Ne? Also ja. Muss man auch mal ganz kurz sagen, wir sind natürlich jetzt hier auch
ultra privilegiert.
In good old Germany. Privilegierte ja. Weiße Menschen.
Ja.
Das lässt sich natürlich wirklich nicht auf die ganze Welt runterbrechen.
Das
spielt so viel wie soziale Strukturen, Armut, Hautfarbe, Religion.
Ja.
Das, wir können das jetzt natürlich nur von unserem Standpunkt aus sagen, aber ich glaube, es ist wichtig nochmal zu.
Ja, ja, danke. Danke, dass du das gesagt hast. Und ich glaube, auch viele Frauen haben gar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie wirklich Mutter werden wollen oder nicht.
Genau.
Was meinst du, welche Stereotypen sollten wir noch als Gesellschaft beim Thema Kinder kriegen, ablegen und loswerden? Also vielleicht auch sowas wie, man ist nur eine richtige Frau, wenn man biologisch Kinder bekommen
kann.
Ja,
das, also wer das sagt, hat ja wohl einen Schuss nicht mehr gehört.
I know. Aber es ist immer noch so eine Stereotype, die leider herrscht.
Ja, also die muss ja schon mal weg, ganz schnell auf jeden Fall. Die würde ich schon mal, wenn ich könnte, würde ich es wegrationalisieren.
Super.
Aber auch, das habe ich ja schon mal gesagt, dieses die echte, wahrhaftige Liebe, die kannst du erst mit einem Kind spüren. Das glaube ich nicht. Also manchmal nehme ich meinen Hund auf den Arm und weine vor Liebe, weil ich nicht mehr kann. Wenn ich mir vorstelle, die wird ja vor mir gehen. Das ist ein Hund. Das zerreißt mich. Das macht mir schlaflose Nächte, diese Vorstellung. Und ich will nicht abgesprochen bekommen, dass ich meine Schwester, meinen Mann, meinen Hund, dass das nicht die hundertprozentige, echte, aufrichtige Liebe sein kann, sondern dass da noch was geht, noch Luft nach oben ist, wenn man nur ein Kind kriegen würde. Das glaube ich einfach nicht. Das finde ich eine Frechheit. Und auch dieses, du bist eine Mutter und musst dich jetzt vollendet und glücklich fühlen. Also das haben wir ja am Anfang auch besprochen, ne? Dieses auch bereuen. Ich habe mich neulich mit einer Kollegin unterhalten, die hat jetzt ihr zweites Kind bekommen und ich glaube, wir haben eine halbe Stunde gesprochen und sie hat eine halbe Stunde sich beschwert über das Muttersein und was alles scheiße ist. Da ist wirklich nicht ein positives Wort gefallen. Und die wird ja nun ihre Kinder, da bin ich mir sehr sicher, über alles lieben. Aber als ich neulich im Podcast darüber gesprochen habe, dass ich mir ein Leben ohne Kinder vorstellen könnte, also in meinem Podcast, den ich mit Simon habe, da haben so viele Frauen mit Kindern, das habe ich zum ersten Mal so richtig öffentlich gelesen, geschrieben, danke, dass du das sagst, ich liebe mein Kind über alles, aber ich traue meinem alten Leben hinterher und wenn ich nochmal die Uhr zurückstellen könnte, dann würde ich kein Kind kriegen. Boah, das ist schon krass. Aber ich verstehe es total und ich finde, wir müssen für sowas auch offener sein. Ich finde, man kann nicht eine Frau angucken und dann sagen, so bist jetzt glücklich, wieso bist du nicht glücklich? Hast du ein Kind, dann mal glücklich. Warum bist du jetzt nicht glücklich? Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dieses Kind nicht zu lieben und dem Kind das schönste Leben der Welt schenken zu können, weil man eben auch trotzdem diese Momente hat, wo man denkt, ich kann nicht mehr. Das fand ich so krass. Ich habe neulich wirklich auch noch wieder einen TikTok gesehen, da habe ich so Gänsehaut bekommen. Ich dachte, nee. Und da hat eine Frau erzählt, dass sie so Babyblues hatte. Das ist ja manchmal auch so, ne? Dieses, ja, du kommst halt aus dem Krankenhaus, Wochenbett-Depression, it's a thing. Und dann hat sie davon erzählt, dass sie einen gepackten Koffer im Schrank stehen hatte. Und jeden Tag, weil sie es alles, also es war, ihr wurde halt von jetzt auf gleich ihr vorheriges Leben genommen, logischerweise. Das Kind nur an der Brust, nur geschrien, Wochenbett, sie hat es gehasst. So. Ja. Es ist nicht das Glücksgefühl über sie hereingebrochen, was sie vielleicht dachte oder was eben auch oft von der Gesellschaft so getan wird, als wäre das halt so da.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, sie hatte diesen gepackten Koffer im Schrank, weil sie jeden Tag mit dem Gedanken gespielt hat, nachts einfach abzuhauen. Einfach zu gehen, weil sie will dieses Leben, was da gerade passiert ist, nicht. Und dann dachte ich so, Laura, und jetzt gehen wir mal in die Kommentare, jetzt wird's lustig. Nein, ich war voll überrascht, wie viele Frauen geschrieben haben, oh mein Gott, das habe ich gerade zum ersten Mal gesehen. Ich habe ihn auch, diesen Rucksack, ich habe ihn bei mir stehen. Also ich will damit sagen, dass wir damit auch ein bisschen brechen müssen mit diesem Stigma oder mit dieser Schublade, dass es genug Frauen gibt, die aus dieser Mutterrolle durchaus auch ausbrechen wollen.
Total. Bei Frauen wird das ja oft so erwartet, beziehungsweise die Gesellschaft suggeriert einem, man hat so einen Instinkt als Frau. Du weißt, wie du Mutter bist und du willst auch tief im Inneren Mutter sein und du hast einen Instinkt, den haben Männer nicht.
Ja.
Und das ist halt einfach nicht so.
Das ist halt einfach nicht so, ja.
Punkt.
Ja.
Und deswegen ist es vollkommen nachvollziehbar, dass eine Frau sagt, hey, mir saugt dieses Baby gerade mein Leben aus der Brust. Nicht nur meine Milch, sondern mein fucking Leben. Mhm. Und dann ist das aber auch wieder so stigmatisiert, dass die Gesellschaft sagt, wie kannst du nur? Wie kannst du jetzt nicht erwarten oder wie kannst du jetzt nicht das vollkommene Glück fühlen, sondern einfach aus der Situation raus wollen? Und ich finde es so wichtig, dass wir darüber reden. Und ich finde es so wichtig, dass es Frauen gibt, die darüber auch wirklich ihre wahre Realität beschreiben und die Gefühle. Und ich glaube, das bringt uns alle noch ein bisschen mehr Sensibilität ins Leben, mehr Verständnis. Und
ich hoffe es. Ich hoffe es sehr.
Ich hoffe es auch sehr.
Und wir müssen aufhören, Frauen zu fragen, und wo ist das Kind? Wo ist das Kind, wenn sie Mütter sind?
Ja.
Das finde ich auch so hart. Dieses, eine Mutter, die dann irgendwie vielleicht in den Urlaub fährt, vielleicht auf einen Job ist oder so. Und sag mal, wo ist das Kind heute?
Ja, nicht hier, wie du siehst.
Ja, nicht hier. Also das habe ich auch richtig satt. Einfach nur als Zuschauerin habe ich das satt.
Ja.
Ja.
Fühle ich.
Unsere G-Tipps.
Ich habe jetzt nur noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps. Also etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben wollen. Vielleicht hilft dir die Frage, was rätst du Menschen bzw. jungen Frauen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie Kinder bekommen wollen oder nicht?
Mhm. Also wenn diese Menschen, diese jungen Frauen sich in einer Partnerschaft befinden, ergibt das schon total Sinn, oder mir hat das zumindest geholfen, da auch ganz viel mit meinem Partner drüber zu sprechen.
Mhm.
Weil man ja dann doch auch eine gemeinsame Zukunft vielleicht vor Augen hat. Und ich glaube schon, also zu einem Kind ja dann irgendwie, naja, nicht immer, aber irgendwie schon ja auch eine zweite Person dazu gehört in irgendeiner Form. Ich weiß, es gibt auch Frauen, die sagen, nö, ich gehe jetzt hier, weiß ich nicht, Samenbank oder keine Ahnung, such mir halt irgendwie einen Spender, whatever, gibt es. Aber also wenn ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr in einer Partnerschaft seid, dann finde ich, ist das so das Erste, wo man einfach seine Gefühle und Gedanken sich gut austauschen kann. Also mir hat das zumindest geholfen.
Ja, und auch, sorry, dass ich dich unterbreche, aber in einer auch Partnerinnenschaft.
Natürlich.
Ne? Egal mit welchem.
Natürlich. Auf jeden Fall.
Mit welcher
egal mit
Person
welchem
man
Geschlecht. Genau, auf jeden
oder
Fall.
Oder non-binäre.
Genau, hundertprozentig. Ja, ja, total. In meinem Fall Partnerschaft. Aber ja, du hast ja recht, danke. Und mir hilft das, glaube ich, auch genau sowas, was wir hier gerade machen, zu konsumieren.
Ja.
Also sich halt irgendwie verschiedene Lebensmodelle anzuhören, anzugucken, um halt zu sehen, da gibt es einfach noch andere Wege. Weil wenn man von so Rollenbildern geprägt ist, wie du ja auch erzählt hast, dann muss man manchmal auch mit der Nase irgendwo anders sich selbst reinstupsen, um halt ein Gefühl dafür zu kriegen, dass es auch anders geht. Weil es sonst, glaube ich, manchmal im Kopf so unvorstellbar ist, weißt du?
Ja.
Ja.
Kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Den Druck rausnehmen.
Ja.
Sich auch nicht von dieser vermeintlichen biologischen Uhr stressen lassen. Ja, es kann sein, dass eine Tür zugeht, dass du dann vielleicht nicht mehr selbst ein Kind gebären kannst. Aber wenn du ein Kind bekommst, geht auch eine Tür zu. Und zwar das Leben als Nicht-Mutter. Nicht von anderen Menschen stressen lassen, nicht von der Gesellschaft stressen lassen. Versuchen, sich das wirklich zu nehmen und darüber nachzudenken, was will ich wirklich?
Ja.
Cool. Danke.
Danke.
Danke, dass du da warst.
Ja, ich hab mich sehr gefreut.
Danke, dass du so offen auch viel von dir geteilt hast. Also mir
du,
hat
ich
das
kann
Gespräch
ja nicht anders. Ich kann ja nicht anders, Steffi.
Bin auch so oversharing. Ich komme immer von irgendeiner Party nach Hause und dann bin ich so, was habe ich schon wieder alles erzählt?
Ich auch. Danke, ich das machen durfte hier.
Cool, und auch danke an euch fürs Zuhören. Uns gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt und auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge haltet, was ihr für Gedanken habt und vielleicht auch, was eure Situation ist, wenn ihr das mögt. Und ansonsten vielleicht auch Inspiration für die nächsten Wochen, also Gästinnen oder Themen und so weiter. Ja, danke nochmal fürs Zuhören. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Wir sehen uns nächste Woche. Bye, bye. Danke, Laura.
Bye, bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Social Media Jessica Linder und Hanna Ackermann.
Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld. Hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha. It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There is Deutsch Land and there is Bayern. Bayern is besser.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Das waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin. Auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Maus kriegt, 1000 Schmetterlinge.